setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Auch seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Wir wollen beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Heiland, gieße deinen Heiligen Geist jetzt über uns aus, dass er uns offene Ohren und Herzen schenkt für dein Wort und segne so dein Wort an uns. Amen. Man könnte sagen, wir leben in ungewissen Zeiten. Das, was Jesus mal gesagt hat in einer seiner Predigten, Kriege und Kriegsgeschrei, das ist heute aus allen Medien zu hören. Egal, welchen Fernseher oder Radio man anschaltet, welche Zeitung man aufschlägt oder wenn man aufs Telefon schaut, es geht immer um diese Themen. Krieg in Europa, wirtschaftliche Talfahrt in Deutschland im Gegensatz zu allen anderen Ländern und dazu Unzufriedenheit, Streit, Spaltungen. Und das nicht nur im Land, sondern das reicht ja bis in Familien hinein. Und trotzdem dürfen wir als Christen zuversichtlich bleiben. Wir dürfen nicht nur Hoffnung haben, also richtige Hoffnung, nicht dieses, ich hoffe, dass es morgen nicht regnet und nehmen große Zeit nochmal den Regenschirm mit, sondern Hoffnung, die hält und trägt. Einer unserer Choräle bringt das schön zum Ausdruck. Er sagt, in dir ist Freude, in allem Leide, o du lieber Jesus Christ. Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Wer dir vertraut hat, wohlgebaut, wird ewig bleiben. An dir wir kleben, im Tod und Leben, nichts kann uns scheiden. Halleluja. Du hast es in Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag. Das klingt ja ein bisschen eigenartig. Fröhlich sein im Leid, das sind nicht unbedingt die Dinge, die wir miteinander verbinden würden. Freude und Leid sind eigentlich zwei Dinge, die getrennt sind. Wenn ich Leid habe, bin ich nicht fröhlich. Wenn ich fröhlich bin, dann leide ich im Normalfall nicht. So würden wir das sagen. Aber wir dürfen fröhlich sein, auch im Leid, auch in den schweren Zeiten, weil wir wissen, es ist kein blindes Schicksal, dem wir hilflos ausgeliefert sind. Nein, es ist der Herr dieser Welt, der Schöpfer und der Erlöser, der die ganze Welt, aber auch jeden Einzelnen von uns in seiner Hand hält. Durch den Glauben mit seinem Sohn verbunden, wissen wir, dass Gott uns Gutes tun und dass er uns retten will. Das alles ruht auf der Gewissheit, unser größtes Problem, die tiefste Not, hat Gott schon beseitigt. Er wird uns auch in allen anderen Nöten nicht im Stich lassen, nicht allein lassen. Das Problem, was wir oft haben, liegt ein Stück oder ist anders gelagert. Nämlich, dass wir seine Rettung oft nicht erkennen. Zumindest nicht sofort. Im Rückblick ist es uns oft dann doch klar. Aber wenn wir gerade mittendrin sind in der Not, dann ist es oft nicht so einfach zu sehen, ja, Gott ist ganz nah bei mir, Gott hält mich, Gott trägt mich, Gott rettet mich. Und da ist dieser Bericht von der Geburt des Mose eine große Hilfe oder kann eine große Hilfe für uns sein, wenn wir erkennen, Gott rettet durch einen unscheinbaren Retter. Jakob ist zur Zeit, als Josef Vizekönig in Ägypten war, mit 70 Leuten nach Ägypten hinabgezogen. Also die ganze Familie, die Jakobs, alle seine Nachkommen, das waren 70 Leute. Im Verlauf der Jahrzehnte, die sie sich nun in dem Land befinden, ist aus dieser Großfamilie ein riesiges Volk geworden. Sie mehrten sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll wurde. Und dann passiert Folgendes, da ist ein neuer König, der wusste nichts von Josef. Also ein neuer König, vielleicht eine neue Herrscherfamilie ist an die Macht gekommen und die hatten von Josef nichts gehört. Die hatten keine Ahnung von dem, was Gott durch Josef vor Jahrhunderten unter ihnen getan hat. Und er sieht in ihnen eine Bedrohung. Er sagt, es sind so viele Leute, es sind fast mehr als wir. Wenn es Krieg gibt, das könnte eng werden. Und deswegen tüftelt er einen klugen Plan aus, wie er meint. Wir halten die Israeliten klein, indem wir sie zu unseren Sklaven machen. Lassen sie nicht nur für uns arbeiten, sondern durch die harte Arbeit werden sie auch dezimiert. Das Problem, dieser Plan geht nach hinten los. Je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich. Und dann kommt dieser unvorstellbar grausame Befehl, den dieser König erteilt, alle neugeborenen Jungs sollten in den Nil geworfen werden. Und wir sind hier ein Stück weit im Nachteil, weil wir diese Geschichte eigentlich so gut kennen, dass wir, ja, ich will fast sagen, abgestumpft sind. Den Schock, der hier eigentlich ist, den erleben wir gar nicht mehr. Was für ein Blutbad muss das gewesen sein? Was für eine furchtbare Vorstellung, das eigene Kind entweder selber in den Fluss werfen zu müssen oder den ägyptischen Nachbarn derzeit zuzuschauen, wie sie den Befehl ihres Königs umsetzen. Der Nil, die Lebensader Ägyptens, wird zum Fluss des Todes für die Hebräer. Und hier setzt unser Predigttext ein. In diesen schweren, dunklen und bedrohlichen Zeiten wird ein Kind geboren. Ein Kind, durch das Gott die Geschichte seines Volkes grundlegend ändert. Aber davon ist zunächst noch nicht viel mitzubekommen. Am Anfang werden uns noch nicht einmal die Namen seiner Eltern mitgeteilt. Ein Mann vom Haus Levi nahm eine Tochter Levis zur Frau und sie wurde schwanger. Stellt euch die Freude vor. Verheiratet, die Frau das erste Mal schwanger, aber auch die Angst, die Ungewissheit angesichts der grausamen Befehle des Pharaos. Und man kann sich beinahe vorstellen, wie die zwei jeden Abend in ihrer Hütte, in ihrem Haus auf den Knien liegen und Gott bittet: Hoffentlich ist es ein Mädchen. Bitte, bitte, lass es ein Mädchen sein, lieber Gott. Und sie gebar einen Sohn. Was für ein Schock. Was nun? Am Anfang wird deutlich, da ist etwas Besonderes an diesem Kind. Natürlich würden alle frisch gebackenen Eltern von ihrem Kind sagen, dass es ein schönes Kind ist, dass sie nie etwas Schöneres gesehen haben. Aber hier heißt es, als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihm 3 Monate. Es ist nicht das Wort für hübsch oder niedlich, was der Heilige Geist hier durch Mose verwendet, sondern hier steht, als sie sah, dass er gut war. Dieses hebräische Wort kann man auch mit schön übersetzen, so wie das, wie gesagt, Eltern eines neugeborenen Kindes immer sagen würden. Aber es ist etwas Besonderes, denn es ist das erste Mal im 2. Buch Mose, dass dieses Wort auftaucht. Und vielleicht ist es ein Echo, den Anfang der Bibel, wo das Wort gut auch eine wichtige Rolle spielt. Ihr erinnert euch sicher daran, Gott schafft alle Dinge, er ruft sie ins Dasein und sein Urteil lautet, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da steht also das gleiche Wort. Wir alle wissen, das gilt nicht mehr für die Schöpfung nach dem Sündenfall. Seitdem setzen sündige Eltern, sündige Kinder in eine Welt, die trotz aller Wunder und Schönheit von Sünde und Tod gezeichnet. Aber mit der Beschreibung der Geburt des Mose deutet Gott sozusagen schon von Anfang an darauf hin, dass er, der allein gut ist und aus dessen Wesen alles Gute kommt, alles gut machen wird. Eine erste leise Andeutung in unserem Bericht, dass Schöpfung und Erlösung untrennbar zusammenhängen. Denn Erlösung bedeutet ja nichts anderes als die Wiederherstellung, die Neumachung der Schöpfung, so wie sie von Gott ursprünglich gedacht war. Also eine Welt ohne Tränen, ohne Trauer, ohne Krankheit, ohne Sünde. Erlösung ist Neuschöpfung. Siehe, ich mache alles neu, heißt es am Ende der Heiligen Schrift. Alles wird gut. Lange bevor die Israeliten zu Gott um Hilfe riefen, hatte Gott einen Plan, wie er sein Volk retten und erlösen wird. Zu seiner Zeit und auf seine Weise. Und das heißt natürlich auch ganz anders, als Menschen das erwarten. Das Wasser, das Ägypten Leben bringen sollte, war zum Wasser des Todes geworden. Aber hier ist das Kind von Gott ausersehen, seinem Volk Leben zu bringen, das Gott für uns vorgesehen hat. Und das ist es, was dieses Kind zu einem guten Kind macht. Durch dieses Kind rettet Gott sein Volk aus tödlicher Bedrängnis zu einem neuen Leben, später in einem neuen Land. Aber noch stehen wir ganz am Anfang der Geschichte. Das Kind ist ja gerade einmal 3 Monate alt. Und jetzt kann man es nicht mehr verstecken. Was tut die Mutter? Sie macht ein Kästchen aus Schilfrohr, das sie mit Erdharz und Pech abdichtet. Da legt sie das Kind hinein, sie bringt die kostbare Fracht zum Nil und setzt das Kästchen im Schilf am Uferrand ins Wasser, das den jüdischen Jungs eigentlich den Tod bringen sollte. Und auch hier schwingen wieder eine ganze Menge biblischer Bezüge und Verknüpfungen mit, die man leicht übersieht oder übergeht und die doch für unser Verständnis des Auszugs aus Ägypten wichtig sind. Wir hatten ja schon auf die Verbindung zur Schöpfungsgeschichte geschaut. Hier sind wir nun ein Stück weiter, mitten in der Sintflutgeschichte. Denn nicht nur die Beschreibung, sondern vor allen Dingen das Wort, das an unserer Stelle für Kästchen steht, stellt diese Verbindung her. Luther hat ursprünglich in seiner Bibel 1. Mose 6 das Wort für, wir sagen gewöhnlich die Arche, Luther hat Kasten übersetzt. Und der Kasten aus 1. Mose 6 und das Kästchen aus 2. Mose 2, das sind dasselbe Wort im Hebräischen. Und die tauchen auch nur an diesen zwei Stellen in der Heiligen Schrift auf. Das Kind, das im Nil ausgesetzt wird, wird genauso durch eine Arche gerettet, wie Noah und seine Familie und die Tiere durch die große Arche gerettet werden. Und Mose ist sozusagen eine Art Noah 2.0. Gott rettet Noah und seine Familie in der Sintflut, durch die Sintflut, und so bewahrt er den kleinen Mose vor den todbringenden Fluten des Nilwassers. Und so rettet Gott nicht nur ihn, sondern durch ihn sein ganzes Volk und durch dieses Volk letztlich uns alle. Und es klingt noch eine weitere biblische Geschichte an, wenn auch nur ganz leise und verhalten. Sie setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Und da finden es dann ja später die Tochter Pharaos und ihre Dienerinnen. Mose wird gerettet, er kommt an den Hof des ägyptischen Königs. Das Wort für Schild im Hebräischen ist im Alten Testament relativ selten. Es kommt aber noch einmal vor, nämlich beim Auszug aus Ägypten. Das Meer des Schilfes, das Schilfmeer, wie Luther das übersetzt hat, der Ort, an dem Pharao und seine Armee untergehen, von Gott besiegt werden. Es ist so, als will der Heilige Geist an dieser Stelle schon so einen kleinen Fingerzeig geben und sagen, Pharao, du willst Gottes Volk vernichten, schau her. Hier in seiner Wiege, im Schilf, ich hätte beinahe gesagt, auf Heu und auf Stroh, da liegt der, den Gott dazu gebrauchen wird, dich und deine Armee zu besiegen. Das sieht aus wie ein ungleicher Kampf, aber was ein aussichtsloser Kampf zu sein scheint, Gott und die Seinen werden am Ende als Sieger daraus hervorgehen. Wozu diese Einzelheiten, diese Andeutung, damit wir die großen Linien der Heiligen Schrift erkennen. Die Geschichte von Moses Geburt und Rettung ist nicht nur eine spannende Geschichte, die voller Dramatik, die schon mehrfach erfolgreich verfilmt worden ist. Nein, das ist Gottes Handeln. Hier steht Gottes Handeln im Mittelpunkt. Gott rettet als Heiland und als Erlöser sein Volk und er macht alles neu. Noch ist Mose nicht der Retter, aber er bildet einen Vorbild für das Gute gegen Schlechte, nämlich für den Sohn Gottes. Der kommt, um uns aus einer Welt voller Bedrückung, voller Krankheit, voller Not und Tod zu retten. Damals in Ägypten hing die Zukunft von Gottes Volk an einem seidenen Faden. Ein kleines, hilfloses Kind, das in einem Kästchen auf den Wassern des Nils treibt, Mutterseelen allein. Und seine Überlebenschancen sinken ja mit jeder Minute. Und unser Verstand sagt, das sieht nicht gut aus. Das kann doch gar nicht gut gehen. Die Chancen stehen ungünstig für das Kind. Wer weiß, ob es das schaffen wird. Eine aussichtslose Lage also? Nein, denn für Gott ist das perfekt. Gott liebt solche hoffnungslosen Fälle. Egal, ob es um Situationen geht oder um Menschen, Gott liebt die hoffnungslosen Fälle. Er liebt Situationen, wo wir sagen, das bringt sowieso nichts. Das hat keinen Zweck. Da ist nichts mehr zu retten, das wird sowieso nichts. Das sind die Orte, das sind die Menschen, wo Gott seine rettende Macht unter Beweis stellt. Und wenn unser himmlischer Vater anfängt, das zu tun, dann sieht es immer erst einmal so aus, als wäre alles zum Scheitern verurteilt, als kann das nicht gut gehen. Und auf der anderen Seite haben wir Gott ja kennengelernt. Wir wissen, bei Gott ist es wichtig, sich nicht vom ersten Eindruck täuschen zu lassen. Wir wissen, Gott kann und wird alles zum Guten, ja zum Besten wenden. Alles wird am Ende so ausgehen, wie Gott sich das vorgenommen hat. Am Ende steht die Rettung und Erlösung für sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Hand Pharaos, vor dem Tod, hin zum Leben im verheißenen Land, das Gott ihnen schenken wird. Und Pharao und seine ganze hochgerüstete Armee der damaligen Zeit konnten sie nicht aufhalten. Genauso wenig wird es dem Teufel, der Welt, der Hölle, allem, was gegen Gott und seine Kirche steht, gelingen, Gott aufzuhalten. Gott will sie alle retten und deswegen kommt er als der starke Erlöser in unsere Welt in der Form eines schwachen, kleinen und hilflosen Babys. Und das Baby wächst heran zu einem einfachen Bauhandwerker in Galiläa, der hingeht, predigt, Wunder tut und der diesen hoffnungsvollen Dienst an einem römischen Kreuz auf dem Berg Golgatha beendet. Der Karfreitag ist der Tag, wo wir am liebsten sagen würden, oh große Not, Gott selbst liegt tot, am Kreuz ist er gestorben. Und doch ist auch hier Freude mitten im Leid. Denn zu Ostern ist Jesus wunderbar und herrlich auferstanden. Und damit hat er uns die Sündenvergebung erworben, Gerechtigkeit und ein neues Leben gebracht. Alle Not in unserer gefallenen Welt, egal ob im weiteren Umfeld, in den Nachrichten über die Weltlage oder auch in unserem ganz persönlichen Leben, weist uns auf unsere Sünde hin, darauf, dass wir gerettet werden müssen. Aber die Not, der Tod, Schmerz und Leid, die wir manchmal tragen müssen, dürfen uns durch Jesus Christus zu einem neuen Leben führen. In Jesus, durch den Glauben an deinen Heiland, hast auch du die Vergebung deiner Schuld und hast das ewige Leben, das er dir schenkt und das dir nichts und niemand nehmen kann. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.